Geld und Währung. Geld erleichtert in seinen drei Funktionen als Recheneinheit, Transaktionsmedium und Mittel der Aufbewahrung von Werten den wirtschaftlichen Austausch und die Kapitalbildung, beziehungsweise macht sie überhaupt erst möglich. In Form geprägter Münzen aus Edelmetall tauchte Geld Ende des 7. Jahrhunderts vor Christus erstmals in Lydien im westlichen Kleinasien und bei den griechischen Stadtstaaten auf. Damit Geld werthaltig ist, muss es grundsätzlich knapp sein. Deshalb bestanden Münzen aus Edelmetall. Und darum halten heute noch viele Notenbanken im Rahmen ihrer Devisenreserven auch große Goldbestände, die im Bedarfsfall jederzeit liquide sind. Historisch entwickelte sich die moderne Geldwirtschaft gemeinsam mit dem Bankensystem. Wo renommierte Banken die jederzeitige Einlösung eines von ihnen ausgegebenen Schuldscheins, einer Banknote in Edelmetall, also Gold oder Silber, versprachen, war eine Banknote genauso fungibel wie Gold oder Silber, aber bequemer zu handhaben. Entscheidend war dabei das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit der jeweiligen Bank. So entstand das moderne Papiergeld. Dieselbe Funktion erfüllt aber auch ein Guthaben bei einer Bank, aus dem jederzeit unbare Zahlungen geleistet werden können. Wiederholte Papiergeldkrisen, Bankenzusammenbrüche, Vermögensvernichtung und Zeiten hoher Inflation zeigen allerdings, dass die Versuchungen zum Missbrauch des Papiergelds stets groß waren. Im 18. und 19. Jahrhundert bildeten sich staatliche Notenbanken heraus, die die Geldversorgung sicherstellten. Diese vollzieht sich üblicherweise so, dass Geschäftsbanken gegen entsprechende Sicherheiten ein Guthaben bei der Zentralbank erhalten. So kommen sie an Zentralbankgeld, mit dem sie arbeiten können und ihrerseits Ausleihungen vornehmen können. Bei einer ausreichenden Unabhängigkeit der Notenbank und einer verantwortungsbewussten Steuerung der Geldversorgung durch diese bleibt das Geld einerseits stets so knapp, dass es seinen Wert behält und eine größere anhaltende Inflation nicht möglich ist. Dazu gibt es verschiedene Instrumente, insbesondere die Zinspolitik. Andererseits ist die Geldversorgung so flexibel, dass die Wirtschaft auch im Wachstum ausreichend Liquidität hat und Kreditaufnahmen für wirtschaftliche Zwecke zu tragbaren Konditionen möglich sind. Das ist stets ein Balanceakt und die eigentliche Kunst der Geldpolitik. Immer wieder gab es Finanzkatastrophen und spektakuläre Fehlentwicklungen. In Deutschland hat die große Inflation nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg das kollektive Gedächtnis stark geprägt, ebenso die Entwertung der Reichsmark nach dem Zweiten Weltkrieg und der währungspolitische Neubeginn im Mai 1948 in Westdeutschland mit der Deutschen Mark. Mit dem Währungssystem von Bretton Woods hatte es 1944 durch die USA und Großbritannien den Versuch einer geldpolitischen Neuordnung der Weltwirtschaft gegeben, wobei der Dollar eine zentrale Funktion hatte. Es zeigte sich aber, dass unterschiedliche Geldpolitiken und unterschiedliche nationale Mentalitäten zu einem allmählichen Auseinanderdriften der Währungsräume führten. Es gab mehr und mehr Spannungen im System stabiler Wechselkurse. Die Währungen von Ländern mit Exportüberschüssen und niedriger Inflation hatten eine Tendenz zur Aufwertung. Das galt vor allem für die Deutsche Mark, den Schweizer Franken und den japanischen Yen. Andere werteten ab, darunter auch das britische Pfund, die italienische Lira und der französische Franc. Die gegenläufigen Auf- und Abwertungstendenzen bewirkten seit Anfang der 70er Jahre wachsende Spannungen in der 1957 gegründeten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der heutigen EU. Das war der Ausgangspunkt der mit dem Maastricht-Vertrag 1992 vereinbarten Europäischen Währungsunion, EWU. Diese führte zur Gründung der Europäischen Zentralbank, EZB, und am 1. Januar 2002 zur Ablösung der nationalen Währungen der Mitgliedsländer durch den Euro. Die Europäische Währungsunion stieß vor allem in Deutschland auf starke Widerstände. Die Hoffnung, dass sich im Europäischen Zentralbankrat mehrheitlich eine deutsche Stabilitätskultur durchsetzen würde, erfüllte sich nicht. Bei der internationalen Finanzkrise, die 2007 ausbrach und bis 2010 andauerte, kam es, um den Euro zu retten, im Mai 2010 erstmals zu europäischen Finanzhilfen für einige Mitglieder des Euroraums, deren Staatsanleihen unter Kursdruck geraten waren. Gleichzeitig beschloss die EZB, die Kurse der Anleihen dieser Länder durch ein Ankaufprogramm zu unterstützen. Beides verstieß gegen Geist und Buchstaben des Maastricht-Vertrags, aber das bekümmerte keinen mehr, auch nicht die deutsche Bundesregierung. Bundesbankpräsident Axel Weber trat folgerichtig im Februar 2011 von seinem Amt zurück. Die EZB engagiert sich mittlerweile umfangreich in Käufen von Staatsanleihen ihrer Mitgliedstaaten. Gleichzeitig nehmen die Versuche zu, auch auf der Ebene der EU Möglichkeiten zur Kreditfinanzierung zu schaffen und so mit der Zeit einen Markt für europäische Anleihen zu ermöglichen. Entgegen den Befürchtungen vieler deutscher Stabilitätsfreunde hat der Übergang der Zuständigkeit für die Geldpolitik auf die EZB bis in das Jahr 2021 hinein nicht zu einem besonderen Anstieg der Inflationsrate geführt. Die krisenhafte Entwicklung der Weltwirtschaft, die durch die Covid-Pandemie ausgelöst wurde, und die Folgen des Kriegs in der Ukraine haben allerdings seit 2021 die Inflationsraten deutlich nach oben getrieben. Das beschränkt sich nicht auf Deutschland und die Europäische Währungsunion. Nach einigem Zögern versucht die EZB seit 2022, die Inflation durch steigende Zinsen und die Einstellung der Ankäufe von Staatsanleihen energisch zu bekämpfen. Diese Politik zeigt mittlerweile, Frühjahr 2024, erste Erfolge. Die europäische Geldpolitik und die Kapitalmarktentwicklung in Europa sind aber auch eingebunden in weltweite Entwicklungen. Trotz der Nachteile und Risiken der deutschen Mitgliedschaft in der Europäischen Währungsunion ist ein Auseinanderbrechen des europäischen Währungsraums aus meiner Sicht mittlerweile unwahrscheinlich geworden. Und ich halte es auch nicht für wünschenswert. Aus den bereits beschriebenen demografischen Gründen wird Deutschland, aber auch die gesamte EU, in der Welt relativ immer kleiner. Wie der Krieg in der Ukraine zeigt, hat dies auch Sicherheitsaspekte. In gewisser Hinsicht ist deshalb alles begrüßenswert, was das demokratische Europa enger zusammenführt und fester aneinander bindet. Dazu gehört eben auch der Euro. Allerdings muss man auch klar sehen, die Einführung des Euro hat weder das deutsche Wachstum gefördert, noch die Produktivität in Deutschland gesteigert. Für die Produktivität gilt möglicherweise sogar eher das Gegenteil. Bis zum Jahr 2000 hatte die deutsche Wirtschaft wegen der Stärke der D-Mark viele Jahrzehnte lang unter starkem Aufwertungsdruck gestanden. Das hat den Strukturwandel beschleunigt. Ohne die Währungsunion wäre es der D-Mark seit 2000 wohl eher wie dem Schweizer Franken ergangen. Dieser hat gegenüber dem Euro in dieser Zeit um 50% aufgewertet. Der Schweizer Wirtschaft hat das nicht geschadet. Die Produktivität wächst dort stärker als in Deutschland und die Schweizer werden durch die Aufwertung reicher, als sie es andernfalls wären. Tabelle 6.31 zeigt die Staatsschuldenquoten im internationalen Vergleich. Eine große Sorge, auch für mich, war stets die Entwicklung der Staatsverschuldung im gemeinsamen Währungsraum. Die Staatsverschuldung im Euroraum, aber auch in der EU insgesamt, stieg aber in den vergangenen zwei Jahrzehnten wesentlich langsamer als in den USA, Großbritannien oder Japan. Vergleiche Tabelle 6.3.1. Das war teilweise sicherlich der international bis 2021 beispiellos günstigen Zinsentwicklung geschuldet. Die unterschiedliche Entwicklung der Staatsverschuldung ist aber auch Ausdruck unterschiedlicher Finanzpolitiken. Innerhalb des Euroraums haben offenbar Deutschland oder die Niederlande ihre Finanzen deutlich besser im Griff als Frankreich, Italien oder Griechenland. Aber nirgendwo im Euroraum und in den übrigen EU-Ländern war die Entwicklung der Staatsverschuldung wirklich katastrophal. Dänemark und Schweden bewältigten sogar, ausgehend von einem bereits niedrigen Schuldenniveau, einen weiteren deutlichen Abbau ihrer Staatsverschuldung. Hinsichtlich der Zunahme der Staatsverschuldung war die Entwicklung in Großbritannien, den USA und Japan viel problematischer als in der EU. Der interne Wettbewerb unter den EU-Ländern und deren bürokratische Verkettung miteinander scheint die an der Staatsverschuldung gemessene finanzielle Solidität auch bei typischen Wackelkandidaten wie Italien und Griechenland deutlich stärker gefördert zu haben als, wie im Fall der USA von Großbritannien und Japan, die Verfügung über eine souveräne Notenbank, die die Verschuldung in eigener Währung erleichtert. Damit sind die Sorgen, die auch ich früher hinsichtlich der langfristigen Stabilität der gemeinsamen Währung hatte, zwar nicht gegenstandslos geworden, aber sie haben doch ein Stück weit an Dringlichkeit verloren. Perspektiven. Der Europäische Währungsraum wird sich mit der Zeit auf alle Mitgliedsländer der EU ausdehnen. Das ist ein psychologisch wichtiges Element des Zusammenhalts. Auch für die Zukunft ist aber nicht erkennbar, dass durch die gemeinsame Währung das Wirtschaftswachstum oder die Produktivität besonders gefördert wird. Die EZB wird sich bemühen, bei der Inflationsbekämpfung im Mainstream der Industriestaaten zu bleiben, das heißt keine höheren Inflationsraten zuzulassen, als sie auch in den USA, Großbritannien oder Japan zu beobachten sind. Der Umfang des Risikos für die Stabilität des Euro und den Bestand der Währungsunion hängt allerdings auch von der künftigen Entwicklung des Zinsniveaus und der Inflationsraten ab. Wenn das zur Beherrschung der Inflation notwendige Zinsniveau so hoch ist, dass die besonders hoch verschuldeten öffentlichen Haushalte in eine nicht auflösbare Zwangslage geraten, ist vorab unklar, wie solch ein Dilemma gelöst werden kann. Weichere Zinspolitik mit der Folge zu hoher Inflationsraten? Vorrang für die Inflationsbekämpfung mit dem Risiko kollabierender regionaler Haushalte und von Leistungsstörungen bei der Bedienung der Staatsschuld? Vorrang für die Inflationsbekämpfung verbunden mit besonderen Hilfen für die Haushalte hochverschuldeter Mitgliedsländer? Die dritte Alternative scheint mir die wahrscheinlichste zu sein. Sie wurde auch 2010, 2012 und 2015 bei der Griechenland-Rettung gewählt. Gerät allerdings ein Land wie Italien in eine entsprechende Schieflage, handelt es sich um ganz andere Größenordnungen. Hieraus kann sich unbeabsichtigt immer noch eine Bestandsfrage für die Europäische Währungsunion entwickeln. In meinem ersten Buch zum Euro, als ich der gemeinsamen Währung noch grundsätzlich positiv gegenüberstand, hatte ich 1998 besonders das Verhältnis von Fiskal- und Geldpolitik beleuchtet und abschließend geschrieben, ihre disziplinierende Wirkung auf die Finanzpolitik kann die Geldpolitik aber nur entfalten, wenn finanziell unsolide Staaten nicht auf ein Bailing-out aus der Gemeinschaftskasse oder durch Mechanismen des horizontalen Finanzausgleichs hoffen können. Diesen Webfehler des deutschen Föderalismus sollte man auf der europäischen Ebene nicht wiederholen. 12 Jahre später geschah das, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Es begann die Kette der Hilfspakete und Stützungen für jene Euro-Länder, die Probleme mit der Kontrolle ihrer Staatsverschuldung hatten. Hier sah ich in meinem zweiten Euro-Buch von 2014 eine Gefahr für die deutschen Staatsfinanzen. Diese Politik macht Deutschland zur Geisel all jener, die künftig noch im Euroraum, aus welchen Gründen auch immer, hilfsbedürftig werden könnten. Darum gilt, entweder wir erfüllen das No-Bail-Out-Prinzip mit neuem Leben, oder wir müssen grundsätzlich andere Wege beschreiten, die auch den Austritt aus der Währungsunion nicht ausschließen. Auch daraus wurde nichts. Das No-Bail-Out-Prinzip wurde vielmehr in den Folgejahren in dreifacher Weise weiter ausgehöhlt. Die EZB betrieb im Rahmen der Umsetzung ihrer Geldpolitik ein umfangreiches Quantitative Easing durch den Kauf von Staatsanleihen der Euro-Länder. Dabei waren die Wirkungen der gezielten Kursstützung für die Anleihen hochverschuldeter Länder und die allgemeinen Wirkungen der Geldpolitik praktisch nicht mehr voneinander zu unterscheiden. Dies beruhigte die Märkte, aber Befürchtungen, dass ein Land aus der Währungsunion ausscheiden könnte, spielen heute fast keine Rolle mehr. Die fiskalischen Kriterien des von der Europäischen Kommission zu kontrollierenden Stabilitätspaktes wurden von 2002 bis heute immer weiter verwässert. Sanktionsmöglichkeiten liefen leer und fast alles wurde zu einer politischen Verhandlungssache. Es bleibt auf europäischer Ebene noch alleine übrig, dass irgendwie über Schulden und Defizite gesprochen wird, aber garantiert ohne Konsequenzen. So ist es denn kein Zufall, dass die an der Staatsverschuldung gemessene Finanzdisziplin jener EU-Länder, die nicht den Euro haben, deutlich höher ist als die Finanzdisziplin vieler Euro-Länder. Vergleiche Tabelle 6.3.1. Auch unterstützte das bis 2021 allgemein sehr günstige Zinsumfeld Länder wie Frankreich, Italien und Griechenland bei ihren Bemühungen um Begrenzung der Staatsverschuldung. Zum Dritten dienten die Corona-Pandemie und die Bekämpfung des Klimawandels als Anlass, um die EU-Kommission zu ermächtigen, mit dem Aufbauinstrument Next Generation EU bis zu 750 Milliarden Euro an den europäischen Kapitalmärkten aufzunehmen. Diese gelten als EU-Eigenmittel im Sinne des Vertrags von Lissabon. Für diese Schulden haften die EU-Länder gemeinsam. Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßte dies als lang ersehnten Einstieg in eine größere fiskalische Rolle der Europäischen Union als Symbol für mehr Europa. Mitte 2023 betrug der öffentliche Schuldenstand in der EU 13,7 Billionen Euro. Es bleibt also noch ein langer Weg, bis die Verschuldung auf EU-Ebene im Verhältnis zur gesamten Schuldenlast der EU-Staaten quantitativ maßgeblich ist. Ein Anfang ist jedoch gemacht und bei vielen EU-Ländern könnte in Zukunft die Versuchung steigen, einen solchen Weg zu gehen, um heimische Finanznöte abzumildern, wie sie zum Beispiel in Deutschland durch die grundgesetzlich verankerte Schuldenbremse entstehen. Aus der fiskalischen deutschen Interessenlage ist solch ein Weg klar abzulehnen, weil er die Finanzdisziplin in der EU insgesamt beschädigen kann. In währungspolitischer Hinsicht ist die Einschätzung etwas anders. Wenn die europäische Ebene im Rahmen der EU-Gesamtverschuldung relativ an Gewicht gewinnt und entsprechend auch handelbare Papiere begibt, so wird es für die europäische Geldpolitik leichter, ihre Aufgaben auch dann zu erfüllen, wenn einzelne Staaten mit ihrer Verschuldungspolitik in eine Vertrauenskrise geraten. Ein allmählich steigendes Gewicht einer Verschuldung auf EU-Ebene erhöht also die künftigen Überlebenschancen der Europäischen Währungsunion. Das gilt unabhängig von der Frage, ob mehr europäische Verschuldungsmöglichkeiten für die finanzielle Gesamtdisziplin in Europa nützlich oder schädlich sind. Ich gehe davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit der zweiten Alternative überwiegt.